Man kann ja bei der Seelsorge die unterschiedlichsten Erfolge haben. Ich will euch von dem Versuch eines Pfarrers erzählen, endlich seelsorgerlich zu predigen. Und zwar anhand eines anschaulichen Beispiels. Er hatte begriffen, dass man gegen den Missbrauch von Alkohol was tun müsste. Und dann hat er sich Folgendes ausgedacht und ging auf die Kanzel und hatte zwei Gläser mit. Zwei Gläser, so richtig schöne, klare, durchsichtige Wassergläser. Und beide waren mit Flüssigkeit, mit klarer Flüssigkeit gefüllt. Und sagt er, liebe Freunde, liebe Gemeinde, ich habe hier zwei Gläser. Ihr könnt äußerlich gar nicht unterscheiden, was in den Gläsern drin ist. In dem einen ist quellfrisches Wasser und im anderen ist Schnaps. Beides sieht schön klar aus, ist äußerlich nicht zu unterscheiden. Nun werde ich euch zeigen, wie unterschiedlich das wirkt. Ich habe einen Regenwurm mitgebracht. Ich will diesen Regenwurm jetzt zunächst in das quellfrische Wasser tun. Er lässt ihn vor aller Augen rein und der windet sich da drin munter, nicht wahr, wird zum Fisch. Er sagt, seht, wie ihm das Wasser bekommt. Das ist lebensfördernd. Nun nehmen wir ihn hier raus, jetzt tue ich ihn in das andere Glas mit dem Schnaps. Dann fällt du in das Schnapsglas und natürlich sackt der Wurm betäubt und fast tot sofort auf den Grund des Glases. Seht ihr, liebe Gemeinde, so verderblich ist der Alkohol. Lebensfrisches Wasser ist was anderes. Ist der Gottesdienst zu Ende? Oder sich verabschiedet von der Gemeinde? Kommt zum Schluss ein altes Mütterchen zu ihm und sagt, Herr Pastor, was war das für eine Marke? Ich hab's auch so mit den Würmern. Seelsorge ist nicht immer dann in einer Weise wirksam, wie man sich das vorgestellt hat. Nun, aber zur Sache. Der Ausdruck Seelsorge ist insofern verführerisch, als er uns einredet, in der Seelsorge ging es um die seelischen Probleme. Das stimmt nicht. Der biblische Begriff der Seele ist ganz anders zu verstehen. Wenn die Bibel von der Seele redet, dann meint sie das Ich des Menschen, die ganze Person, von ihrem Zentrum her verstanden. War der Mensch eine lebende Seele, heißt in dem Alten Testament im Hebräischen Denken, dass er der ganze Mensch, der vom Geist Gottes zur Person im Gegenüber zu Gott gemacht ist. Die Seelsorge hat es deshalb nicht nur mit den seelischen Problemen, Gefühlsproblemen, Triebproblemen oder sowas zu tun, sondern mit dem ganzen Menschen. Der ganze Mensch ist aber auch nicht nur ein isoliertes Etwas. Es gibt den Menschen gar nicht an sich. Isolation ist immer der Tod. Du wärst gar nicht alleine, wenn es nur dich gäbe, wärst du gar nicht zum Leben gekommen. Wenn du nach deiner Geburt isoliert worden wärst, wärst du sofort gestorben. Keiner kann leben für sich. Es gibt den Menschen nicht an sich. Insofern habe ich nie verstanden, warum die Leute sich so da gewehrt haben. Der Satz von Karl Marx, den er in seinen Thesen über Feuerbach geschrieben hat, schon in den 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, dass der Mensch das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse ist. Das Zusammenspiel der verschiedenen Verhältnisse. Wer du bist, das kann man ablesen an deinem Verhältnis zu deinen Eltern, an deinem Verhältnis zum Geld, an deinem Verhältnis zur Freizeit, an deinem Verhältnis zum Auto, an deinem Verhältnis zu allem Möglichen. Wir leben in Beziehungen. Die alten Griechen haben gesagt, dass der Mensch ein soziales Wesen ist, ein Zoon Politikon, ein politisches Wesen. Es lebt nur in Beziehungen, es gibt ihn gar nicht allein. Noch nicht mal die Leiche ist allein, die braucht nur ihren Sarg. Und
Jetzt muss man das mal. Ich kann das natürlich nur so schematisch machen. Alle möglichen Wechselbeziehungen sind da. Menschen wieder und andere Dinge und Gegenstände. Wir leben in einem Geflecht. Die wirken auf uns ein, die Dinge, die Personen, wir wirken auf sie ein. Das ist ein nicht aufzudröselndes Wechselspiel. Das Wesen des Menschen, das unverwechselbare Wesen des Menschen im Unterschied zu aller anderen Schöpfung, ist sein besonderes Verhältnis zu Gott. Nun kann ich das grafisch nicht angemessen darstellen, das darf man sich nicht verführen lassen, aber seine Gottesbeziehung ist die wesentliche, grundlegende Lebensbeziehung seines Lebens. Wenn man den Menschen also beschreiben will, dann muss man sagen, er ist ein Ich, das sein Leben durch die Beziehung zu Gott hat oder durch den Bruch dieser Beziehung verliert und sein Leben in einer Fülle von Wechselbeziehungen zu anderen Menschen und Dingen und Ereignissen und Verhältnissen gestaltet. Das ist der ganze Mensch. Dieses Flechtwerk von Beziehungen, das ich erlebe von einem Zentrum aus, von meinem Ich aus. Sorge um den Menschen. Seelsorge im biblischen Sinne ist das sich kümmern um diesen ganzen Menschen. Das heißt sofort, es gibt nichts in diesem ganzen Leben, kein Pflasterstein und kein 5-Mark-Stück, kein Haarausfall und kein Kleiderkauf, der nicht zugleich auch in einem Verhältnis zu Gott stünde. Und das ist das Besondere der Seelsorge in Abgrenzung zur säkularen Lebensberatung, zur psychologischen Beratung. Der Psychologe beschäftigt sich seinerseits mit den Wechselbeziehungen, in denen der Mensch lebt und ihren seelischen und lebensmäßigen biografischen Auswirkungen. Er klammert die Gottesbeziehung aus. Wir leben in dieser idiotischen Teilung und halten das für wissenschaftlich klug. Den Schaden erleidet der Mensch, weil wenn Gott Wirklichkeit ist, kann man nicht ohne Schaden das einfach ausklammern. Das geht nicht. Das ist sehr, sehr unklug. Aber hier liegt die besondere Aufgabe der Seelsorge. Es gibt eigentlich überhaupt gar keine Frage, deshalb finde ich das Thema eigentlich so ein bisschen schwierig. Es gibt eigentlich gar nicht nur spezielle Themen der Seelsorge, sondern man muss sagen, es gibt kein Thema der Welt, das mein Leben betrifft und beschäftigt, das nicht Gegenstand der Seelsorge werden kann. Und zwar alles von der Grundbeziehung aus, dass ich in der Beziehung zu Gott lebe oder diese Beziehung gestört ist. Wie sind diese Dinge zu gestalten von der Beziehung zu Gott her? Und wie kann ich helfen, dass diese Gottesbeziehung in Ordnung kommt und von daher die richtigen Weltbeziehungen gestaltet werden? Das ist das eine. Zweiten Gesichtspunkt, ich trage einfach so ein Mosaik zusammen. Ich kann euch nie eine Lehre der Seelsorge hier im Einzelnen ausführlich machen. Das zweite, was ich sagen möchte, ist in Anknüpfung an vorige Tage, als wir über die Geistesgaben gesprochen haben. Nicht der Hirte ist der Seelsorger nach biblischem Verständnis. Wir sagen immer Hirte, Hirtenamt. Nein, nein, in der Bibel ist der Hirte das Hirtenamt, das Amt der Leitung. Im Alten Testament ist der Hirte der König, der Politiker. Die Seelsorge ist eigentlich, fast hätte ich gesagt, fächerübergreifend. Also es sind verschiedene Elemente drin. Aber wenn man es schon irgendwo drauf auf eine der im Neuen Testament genannten Gaben bezieht, doch das, was Römer 12 als die Gabe der Ermahnung und Ermutigung genannt wird. Im engeren Sinne die Gabe der Seelsorge. Und nun ist es sicherlich so und zum Glück so, dass nicht jeder alle Gaben haben muss und auch nicht hat, sondern dass es ganz bestimmte, mit einer Schwerpunktbegabung des Heiligen Geistes ausgerüstete Menschen gibt. Also ich würde von mir nicht sagen, dass ich in besonderem Maße die Gabe der Seelsorge hätte. Ich habe andere Gaben, Das ist nicht so sehr meine Gabe. Gut, dass es gute, von Gott ausgestattete Seelsorger gibt. Ohne die kann man gar nicht leben. Komme ich noch drauf. Die Sache ist nur so, man darf diese Sache mit den speziellen Gaben nicht so überdehnen, dass man nun sagt, es gibt nur noch Spezialisten. Genauso wenig wie man, es gibt die besondere Begabung des Evangelisten. Trotzdem hat jeder Christ die Verantwortung zum missionarischen Zeugnis. In irgendeiner Weise. Nicht wahr? Der kann doch nicht sagen, das habe ich überhaupt nichts mit zu tun, da haben wir unsere Experten für. Ähnlich ist mit der Seelsorge. Sicher gibt es für die Seelsorge besonders beauftragte und ausgestattete Leute vom Geiste Gottes. Aber wir alle haben irgendwie Verantwortung füreinander, uns umeinander zu kümmern. Über unsere Fragen und Probleme einander zu helfen, in unserer Gottesbeziehung und Weltbeziehung uns zu helfen. In dieser Hilfe kann man dann an Punkte kommen, wo man selber nicht mehr weiter kann und spürt, dass es dringend nötig ist, dass Gott besonders begabte Seelsorger gegeben hat, die helfen können, wo ich nicht mehr helfen kann. Ja? Aber versteht diese Spezialisierung nicht so, dass wir uns sozusagen völlig aus der Verantwortung stehlen dürften an der Geschichte. Und jetzt will ich mal einfach einen Kopfsprung machen. Und das, den, wie ich meine, tiefsten Ausdruck seelsorgerlichen Handelns mal vorweg besprechen. Der tiefste Ausdruck und die stärkste Form seelsorgerlichen Handelns ist Beichte und Zuspruch der Vergebung der Sünden. Da ich ja sowieso nicht alles besprechen kann, will ich mich gerne beschränken auf einige Dinge und da ist mir das am wesentlichsten. In Johannes 20, in der Begegnung des Auferstandenen, so Verse 21 folgende, 19 folgende, tritt Jesus am Ostersonntag in den Kreis seiner Jünger, bringt ihnen den Frieden vom Kreuz mit, Friede euch. Heißt es, da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Und dann sagt er ihnen nochmal Friede, als wenn er sagen wollte, die erste Portion war für euch selber, die zweite war zum Weitergeben. Nicht? Und dann kommt die Ausstattung. Ihr könnt es ja aufschlagen, wenn das nicht auswendig könnte, im Kopf hat. Johannes 20, das ist so Vers 21, glaube ich. Nehmet hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben. Welchen ihr die Sünden behaltet, denen sind sie behalten. Das ist doch unheimlich wichtig. Dass Jesus am Auferstehungstag seine Jünger mit dieser speziellen Vollmacht ausstattet. Noch bevor das eigentliche Pfingstereignis geschieht, die Ausgießung des Heiligen Geistes, gibt er eine Sonderlektion in Sachen Zuspruch der Vergebung der Sünden. Nun können wir ja davon ausgehen, dass Jesus sich dabei gedacht hat. Ne? Da höre ich dann immer wieder, muss man eigentlich unbedingt jemand anders seine Sünden bekennen? Reicht das denn nicht völlig aus, wenn man sie Gott bekennt? Also dreht er die Sache nicht gleich wieder rum, als wollte Gott hier Straßenverkehrsgesetze aufstellen. Was man muss, was er hier tut, ist, eine ungeheuer wichtige Hilfe seiner Barmherzigkeit zu geben. Weil Jesus uns kennt und genau weiß, dass wir in Sachen Gewissheit der Vergebung der Schuld so oft ins Schleudern kommen. Wahrscheinlich weiß das jeder, dass man in Situationen sein kann, in denen ist man in den gleichen Dingen immer wieder rückfällig geworden. Und dann hat man Jesus das bekannt und hat um Vergebung gebeten. Und irgendwann, da kommt man an den Punkt, man sagt, Mensch, das ist doch unmöglich. Ich mache doch hier nur eine eigene Rechenaufgabe. Ich mache mir doch was vor. Ich addiere hier meine Sünde und die Vergebung und rechne selber gleich null aus. Wer sagt mir eigentlich, dass das stimmt? Das ist doch alles Einbildung. Ich sündige hier auf Teufel komm raus und dann Verziehe ich jetzt selber so eine Art religiöse chemische Reinigung, dann ist doch so ein billiges Unternehmen, da kann da was nicht stimmen. Und dann schleicht sich der Zweifel ein und dann versucht man zu beten und dann hört man auf die Schrift und die Ungewissheit der Zweifel ist nicht mehr zu überwinden. Man kommt nicht mehr klar. Jeder erlebt das in seinem Leben als Christ. Da ist unheimlich wichtig, dass Jesus die Hilfe eingerichtet hat, dass seine Leute bevollmächtigt sind, als Zeugen Jesu zu fungieren. Nicht nur in dem Sinne, dass sie mal Informationen über die Liebe Gottes weitergeben und Einladungen aussprechen, sondern dass sie als Bevollmächtigte Jesu durch den Heiligen Geist die Vergebung der Sünden im Namen Jesu zusprechen dürfen. Ich erzähle euch das unter zwei Gesichtspunkten. Einmal unter dem Gesichtspunkt der herzlichen Bitte, dass doch jeder prüfen möge, ob er für sich selber nicht den Weg der Beichte suchen sollte. Ich beobachte, dass so viele Christen an der Vergebung der Sünden überhaupt keine Freude haben. Vergebung der Sünden, das ist für sie so ein theologischer Lehrsatz, das ist irgendwie so was ganz Alltägliches, das reißt keinen vom Stuhl. Irgendwie ist das so verschlissen. Ich habe in meinem eigenen Leben festgestellt, dass die Erneuerung der elementaren Freude an der Vergebung Gottes da besonders groß wurde, wo ich den Weg zu einem Menschen gefunden habe und vor ihm als Zeugen meine Sünde ausgesprochen habe und bekannt habe. Wir gemeinsam im Gebet Gott diese Sünde bekannt haben, er mir die Vergebung zugesprochen hat und ich in einem Dankgebet das annehmen konnte. Da war plötzlich die strahlende Wirklichkeit der Vergebung das Größte, was im Leben überhaupt Freude auslösen kann. Ganz elementar Freude. Und ich denke mir, da könnte mancher wirklich zu einer neuen Freude kommen, wenn er nicht in falsch verstandenem Stolz da so in der Heimlichkeit rumkrebste und meinte, man dürfte nicht ans Licht kommen. Ich sage das aber auch unter dem Gesichtspunkt noch, dass man als Mitarbeiter darüber informiert sein sollte, dass man selber nicht nur beichten bei einem anderen kann, Sünden bekennen und den Zuspruch der Vergebung für sich empfangen darf, sondern dass man selber von Jesus instand gesetzt ist, solche Sündenvergebung zuzusprechen. Es ist nämlich eigentlich schade, wenn andere Leute zu dir kommen und möchten mit dir reden und erzählen dir von ihrem Versagen, von ihrer Sünde. Und dann fängst du an, mit ihnen zu beraten, was man dann in Zukunft tun könnte, um aus diesen Schwierigkeiten rauszukommen und nette, liebevolle Tipps zu geben. Aber das ist gar nicht das, was in diesem Augenblick nötig ist. Jetzt geht's gar nicht darum, dass du deine weisen Ratschläge gibst. Das kann man vielleicht ein andermal auch noch machen oder vielleicht zusätzlich machen. Sondern jetzt geht's darum, dass du ihm sagst, lass uns diese Schuld, die du jetzt ausgesprochen hast, lass uns die jetzt im Gebet vor Jesus bekennen. Und dann betet ihr miteinander. Vielleicht kniet ihr nieder miteinander. Und dann wird ausgesprochen, nicht wir sind allzumal Sünder, sondern dieses ganz Konkrete mit Namen genannt. Herr, wir sind offen vor dir. Dann betest du für deinen Freund und für dich. Und er betet mit eigenen Worten und sagt Jesus die Sünde. Und dann kannst du ihm zusprechen, vielleicht folgendermaßen. Ich sage dir im Namen Jesu, dir sind deine Sünden vergeben. So gewiss Jesus für dich gestorben ist und in seinem Wort sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns unsere Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Es ist, glaube ich, hilfreich, dass man den Zuspruch der Vergebung dir im Namen Jesu, dir sind deine Sünden vergeben, noch verbindet mit einem Wort der Schrift, das den Zuspruch der Vergebung ausdrückt. Wie 1. Johannes 1, Vers 9, was ich gerade genannt habe. Oder Jesaja 43, Vers 24, Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. oder ein anderes Wort der Schrift, das die Vergebung der Sünden zuspricht. Ich sage dann in der Regel, willst du das annehmen? Sagt er, ja. Da passiert nämlich das Wunder, dass in dieser Situation Jesus das Wort des Menschen gebraucht und zu seinem eigenen Wort macht und hinein in das Gewissen des anderen redet, sodass der in dem Augenblick weiß, Jesus selbst spricht zu mir. Dietrich Bonhoeffer hat das einmal so formuliert, indem er gesagt hat, das Wort, der Christus im Wort des Bruders ist stärker als der Christus im eigenen Herzen. Das ist ein bisschen missverständliches Wort, aber wenn man das richtig versteht, ist es groß. Diese Hilfe, dass das Wort von außen kommt, mir von außen zugesprochen wird, vom Kreuz her durch den Bruder zugesprochen wird, das macht mir klar, es wächst nicht auf meinem eigenen Mist. Es ist nicht ein Produkt meiner Gefühle, auch nicht meiner frommen Gefühle. Es geht nicht darum, dass ich Vergebungsgefühle habe, sondern die Wirklichkeit der vollzogenen Vergebung am Kreuz, juristisch vollzogen, im Wort des Bruders mir zugesprochen, schafft eine neue Wirklichkeit. Und ich sage dann in der Regel, jetzt lass uns miteinander danken. Denn wenn uns es schenkt, dann wollen wir ausdrücklich danken. Im Dank nehme ich das Geschenk an. Dann beten wir noch einmal miteinander. Und er sagt ausdrücklich, ich danke dir, Herr, dass du für mich gestorben bist und dass du alle meine Sünden, die ich dir bekannt habe, weggenommen hast. Und jetzt hilf mir zu neuem Gehorsam. Diese Beichte, oder Zuspruch der Vergebung, ist eine solche Wohltat, dass ich mir nicht denken kann, dass man auf die Dauer ein fröhlicher Christ bleiben kann, ohne dieses Geschenk, das Jesus macht, zu gebrauchen. Es ist doch nicht gut, wenn man kostbare Geschenke ins Haus geschickt bekommt und die unausgepackt irgendwo in der Ecke stehen lässt. Und so kommen mir viele Christen vor, mit vielen Dingen, aber auch gerade mit dem Paket Beichte und Bekenntnis. Man weiß zwar theoretisch, dass Jesus dieses Geschenk auch noch für einen hat, aber man hat das irgendwie noch nicht ausgepackt und noch nicht in Gebrauch genommen. Es steht auf dem Speicher, an mich adressiert, aber sauber verschnürt, unbenutzt. Und unten leben wir leider ohne dieses Geschenk mehr schlecht als recht. Ja? Lasst uns das mehr nutzen. Vielleicht auch auf diesem Kongress. Ich finde das so selbstverständlich, so ganz undramatisch. Da oft ist das nötig, dass man mal kurz zu jemandem hingeht, das kann 5 Minuten dauern. Man hat nicht immer die Möglichkeit, ein stundenlanges Gespräch zu führen, aber es kann wie eine Befreiung sein und ein Beginn eines wirklich entlasteten Lebens, dass ich mal eben irgendwo reinschauen kann zu jemandem und sagen, du, ich komme nicht weiter, lass uns, ich möchte vor dir und vor Gott ein paar Dinge aussprechen, lass uns miteinander beten. Wir beten miteinander, er spricht mir die Vergebung der Sünden zu, wir danken dafür und ich gehe weiter als ein fröhlicher Mensch. Das ist so selbstverständlich. Deshalb hat Jesus es so wichtig genommen. Einen anderen Gesichtspunkt. Ich möchte einmal unterscheiden, jetzt vom Standpunkt der Mitarbeiter aus, also ein bisschen willkürliche Begriffsbestimmung zwischen passiver und aktiver Seelsorge. Ich meine da etwas mit wie folgt. Passive Seelsorge vom Standpunkt des Seelsorgers aus, darunter verstehe ich das, dass ich nicht auf jemanden zugehe, sondern dass ich angesprochen werde von jemandem, der die Seelsorge sucht. Wenn du Jugendgruppenleiter bist oder irgendwie Verantwortung hast, dann ist das natürlich das Schönste. Das ist auch ein gutes Zeichen für das geistliche Klima in eurer Gruppe, wenn es passiert, dass jemand zu dir kommt und bittet dich um Hilfe, seelsorgerliche Hilfe irgendwelcher Art. Dann ist natürlich für das Gespräch die Atmosphäre offen. Aber ich möchte jetzt auch eine Lanze brechen für die Form der aktiven Seelsorge in dem Sinne, dass ein verantwortlicher Mitarbeiter in einer Jugendgruppe auch mal von sich aus auf Leute zugeht, die ihn gar nicht angesprochen haben. Sei es nun unter missionarischem Gesichtspunkt, sei es unter seelsorgerlich weiterführendem Gesichtspunkt. Also ein verantwortlicher Leiter oder die Leiter einer Gruppe oder einer Gemeinde, die sollten eigentlich von sich aus immer mal wieder jemanden ansprechen im Mitarbeiterkreis und sagen, hör mal, du, ich würde mich freuen, wenn wir mal einen Augenblick drüber sprechen können, wie sind deine Erfahrungen im Augenblick so? Welche Erfahrungen machst du im Bibellesen? Hast du das überhaupt noch, die regelmäßige Stille vor Gott? Das merkt ja kein Mensch, wenn er plötzlich ausfällt, nicht? Der Mitarbeiter ist immer noch gleich aktiv und so, aber nach einem halben Jahr, da verdünnisiert er sich plötzlich unter irgendwelchen vorgeschobenen Gründen. Und wenn man dann mal zum Gespräch kommt, stellt sich raus, dass er schon nach einem halben Jahr nicht mehr betet und die Bibel liest. Und da ist eine Entfremdung eingetreten und eine Verkrustung des Gewissens. Und so lange lief das alles noch, aber jetzt wird ihm alles zu viel. Er lebt nicht mehr aus der Gemeinschaft mit Jesus. Und da wäre es doch gut gewesen, wenn jemand irgendwo mal zwischendurch ihn angetippt hätte und gesagt, hör mal, lass uns noch mal einen Austausch haben darüber. Wie geht's bei dir eigentlich in deinem Gebet? Wie geht's in deiner... Manchmal kann man das auf blauen Dunst machen, ohne dass man es weiß. Nötig wird das natürlich insbesondere, wenn du siehst, dass irgendeiner Probleme hat. Da beobachtete ein Mitarbeiter in der Jugendgruppe, in der ich zum Glauben gekommen bin, dass ich mit meiner Mutter nicht ganz richtig umging. Ich hatte da ein bisschen zu frechen Ton. Da hat er sich in Herz gefasst und ist zu mir gekommen. Ich habe darüber nicht die Seelsorge gesucht. Ich fand das überhaupt ganz normal, dass ich mich so benahm. Da ist er auf mich zugekommen und hat gesagt, du, das ist nicht recht, dass du so rotzig mit deiner Mutter redest. Ich bin sehr verprellt gewesen und ein bisschen beleidigt, dass er sich in meine persönlichen Dinge einmischte. Und dann habe ich gemerkt, er hat ja recht. Das war nicht richtig. Hat er mich hingeschickt zu meiner Mutter, um Entschuldigung zu bitten, um mein Verhältnis zu ändern. Da war ein Seelsorger. Der war kein großer, begnadeter Seelsorger, der dauernd in irgendwelcher Kabine oder Beichtstuhl saß. Der war ein Junge, der war ein halbes Jahr älter als ich und war kaum ein Vierteljahr vor mir zum Glauben gekommen. Aber hatte gesehen, dass ich dort falsch lebte und hatte Sorge um mich und meine geistige Entwicklung. Hat er gesagt, wenn der Typ da zu Hause so im Knatsch lebt, kann der doch in seinem Verhältnis zu Jesus nicht sich entwickeln. Da musste ich mal drauf anreden. Das war gute Seelsorge. So gibt's manches, dass wir uns umeinander kümmern, unter Christen, aber doch auch unter evangelistischen Gesichtspunkten. Was ist eigentlich in euren Jugendgruppen? Ich hoffe, dass ihr aus Jugendgruppen kommt, in denen nicht Christen untereinander nur alleine sitzen, sondern wo auch fröhliche Heiden sich rumtreiben. Sonst meine ich, müsste die erste Frucht des Jugendkongresses hier sein, dass ihr alles tut, damit in eurer Jugendgruppe ein paar Nichtchristen kommen. Wer also keine Kontakte mehr zu Nichtchristen hat, der lebt im Ghetto. Das ist ja ganz schlimm. Das ist ein bisschen bedrückend zu sehen, dass hier und da fromme christliche Gruppen sind, die ein unwahrscheinlich evangelistisches Wollen haben, aber die nicht die Fähigkeit haben, auch nur den Kontakt zu einem einzigen Nichtchristen zu machen. Die haben gar keine nichtchristlichen Bekannten. Die gucken immer verkniffen weg, wenn sie einem begegnen. Also man muss Kontakte haben und machen und kann gar nicht genug haben und die reinziehen in die Gruppen, ist ja klar. Und dann, wie geht das denn? Ich beobachte bei uns in unseren offenen Abenden, so auch den Gruppenabenden, mit Spiel- und Sportprogramm wird dann so ein missionarisches Wort gesagt. Evangelistische Verkündigung, 7 Minuten, Lied gesungen und so. Und im Sonntagsprogramm da geht es deutlich zur Sache. Fröhliche Einladung, klare Sprache, nicht? Bisschen auch so, dass der Mensch auch merkt, dass er gemeint ist. Brauchen ja manche ziemliche Zeit, bis sie merken, dass sie gemeint sind. Aber dann stelle ich fest, was man so in der Gruppe sagt, allgemein, das ist oft so, als ob das auf den Menschen runterregnet, bis genau über seinen Kopf. Da ist eine unsichtbare Ölhaut und da wird alles aufgefangen. Wenn du jetzt hingehst, nachher so nach Schluss einer Gruppenstunde, wenn man noch so an der Pommesbude steht oder unter Laterne und es ergibt sich gerade zwischen zwei Bissen in eine Currywurst eine Gelegenheit zum Gespräch, dass du sagst, sag mal, wie siehst du das eigentlich, was er vorhin da gesagt hat, in dem Wort dass man wirklich eine lebendige Erfahrung mit Christus machen kann. Kannst du dir vorstellen, dass du so eine Erfahrung machst? Dann ist oft der Effekt, als würdest du das über dessen Kopf aufgestaute Regenwasser von unten angepiekst haben, genau da, wo der steht, und jetzt erst riecht es ihn wirklich nass. Jetzt erst setzt er sich wirklich mit dem Gehörten persönlich auseinander. Nichts ist so wichtig wie das persönlich seelsorgerlich-missionarische Gespräch. Das kann durch offizielle Verkündigung nicht ersetzt werden. Glaubt nur ja, dass ich an die Selbstwirksamkeit des Wortes Gottes glaube, sonst würde ich mir nicht die Lunge und das Herz aus dem Leibe predigen. Aber ich bin zu gleicher Zeit überzeugt, dass nichts so wichtig ist wie die persönlich überbrachte Einladung, die missionarische Seelsorge. Und manchmal denke ich, warum in Gruppen keine Leute zum Glauben kommen, obwohl eine evangelistische Verkündigung dort ist, liegt daran, wenn es auf dem Programm steht, dann wird evangelistisch getönt, unheimlich radikal und deutlich und alles. So, wenn die Stunde zu Ende ist, werden andere Themen verhandelt. Im privaten Gespräch geht's um was anderes. Und alle wesentlichen Dinge des Lebens werden doch im Gespräch geklärt. Denkt mal über diese Form der aktiven Seelsorge nach. Natürlich geht's da um Taktgefühl. Man kann niemandem ein Gespräch aufzwingen. Wenn du merkst, bei so einem Gespräch unterwegs, der will nicht richtig, da muss man nicht so unkeusch sein und sagen, also jetzt mal hier, ne? Jetzt musst du auch mal dich entscheiden, ne? Dafür oder dagegen und nicht immer so lauwarm, sonst kriege ich das Kotzen. Jesus auch. Ne? Also das ist nicht hilfreich. Sondern wenn einer das Gespräch nicht will, dann sei so nett und lass ihn gehen. Denk an den reichen jungen Mann, dem Jesus sagt, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen. Dann wurde er sauer und ging traurig weg. Und Jesus hat ihn nicht am Ärmel festgehalten. Die Liebe respektiert auch, dass der andere nicht will. Ja, das zur passiven, aktiven Seelsorge. Allerdings, diese Ausdrücke sind nicht so, die sind so missverständlich. Ihr könnt es, das ist nur sehr, sehr mit Vorbehalt zu genießen. Was soll ich noch sagen? Ich will noch drei kurze Bemerkungen machen. Bitte nicht die Seelsorger gegeneinander ausspielen. Es gibt eine furchtbare Sitte oder Unsitte, dass die Leute mit ihren seelsorgerlichen Problemen hausieren gehen. Also das ist das andere Extrem zu dem, dass die Leute zu stolz sind und sagen, ich mache das alles alleine, was geht die anderen meinen Kram an? Dann gibt's die andere Problem ist dies, dass eben nicht, wenn der eine Seelsorger einem was gesagt hat, was einem nicht gepasst hat, dann geht man so lange mit seinem Problemchen tingeln, bis man jemanden gefunden hat, der einem am Munde redet. Ne? Also, das ist nicht gut. Wenn du spürst, dass du selber dazu neigst, dann achte drauf. Wenn du spürst, dass ein anderer hausieren geht, dann muss man deutlich werden. Muss ich sagen, Gespräch mit mir, nein, danke. Ne? Da muss man auch mal ganz deutlich sagen, ich bin keine Adresse für dich. Es sei denn, du hörst auf das, was dir vorher gesagt worden ist. Es ist nicht hilfreich, dass du hausieren gehst. Die zweite Bemerkung zum Schluss ist, niemand darf zu stolz sein, selber Seelsorge zu empfangen. Das ist das Wichtigste. Keiner ist in der Lage, wirklich Seelsorge zu üben, der nicht bereit ist, auch selber an sich Seelsorge üben zu lassen. Das ist ganz wichtig. Wir brauchen einander. Keiner kann alleine leben. Hoffentlich ist Seelsorge, geschieht Seelsorge nicht nur im persönlichen Gespräch. Es gibt auch eine seelsorgerliche Form der Verkündigung. Aber also Seelsorge hat auch mancherlei Gestalt. Aber auch das persönliche Gespräch, wo ich den Bruder, die Schwester suche, ist wichtig. Wo ich das so sage, die Bruder, die Schwester suche, möchte ich gleich deutlich sagen, dass es absolut sinnvoll ist, dass Jungs zu Jungs gehen und Mädchen zu Mädchen. Es ist unseriös. Die Jungs haben eine unwahrscheinliche Bereitschaft zur hemmungslosen Offenheit, wenn sie sich so an der Mutterbrust ausweinen dürfen. Das gehört für mich zur Mystifizierung der Erotik. Habe ich ja gestern von irgendwann schon von gesprochen. Das ist nicht hilfreich. Das ist nicht hilfreich. In diesen Dingen sollte man die Geschlechtergrenze respektieren. Also wenn Mädchen ganz heiß darauf sind, bei einem Leiter zu beichten, zu jemand kommt, und ich verweise sie an eine reife Mitarbeiterin und da haben sie gar keine Lust zu beichten, dann sollen sie beichten auch lieber lassen. Das ist nämlich dann eine Form von geistlichem Exhibitionismus. Ne? Das ist ganz, lass mich das offen anreden, damit man ja nicht mit vorgehaltener Hand, es gibt unter Christen nichts, was es nicht gibt und ganz verbogene Sachen. Und die sind am allerschlimmsten, wenn sie unter frommem Deckmantel. Ne? Nichts ist so schön, wie sexuelle Sünden einem Partner des anderen Geschlechts zu beichten. Das macht Spaß. Darf ich da mal in Deutlichkeit und Härte sagen, das ist eine Sauerei und das hilft überhaupt nicht. Seid nüchtern an dem Punkt. Die Geschlechtergrenze sollte man da respektieren. Ja, und dritte und letzte Anmerkung ist denn die, manchmal kann man gar nicht in der Seelsorge jemanden mit einem Wort, Rat und Tat geben, sondern man kann ihn nur einladen, etwas miteinander einzuüben. Ich möchte euch zwei Beispiele dazu nennen. Das eine, da ist ein junger Mann, der hat, nachdem er 3 Jahre Christ sein, plötzlich unheimliche Schwierigkeiten mit dem Bibellesen. Er kommt einfach nicht mehr dazu, so morgens die Regelmäßigkeit durchzusetzen. Wir haben miteinander gesprochen, wir haben darüber geredet, was man machen kann. Und es geht nicht so recht, er hat keine Freude daran, es sagt ihm nichts und wenn es ist ein bisschen eine Quälerei. Mir fallen auch keine Ideen mehr dazu ein, was man sagen könnte. Da beschließen wir miteinander, dass wir uns in den nächsten 14 Tagen an jedem Morgen um 7 Uhr vor der Arbeit bei mir zu Hause treffen und miteinander die Bibel lesen und dann 5 Minuten eben sagen, das hat mir Jesus deutlich gemacht und dann auch miteinander beten. Wir haben gar nicht mehr theoretisch über Bibellesen geredet, sondern wir haben einfach miteinander die Bibel gelesen. Und nach 14 Tagen hat er eine große Freude wieder am Bibellesen gehabt und er konnte es dann auch alleine weitermachen. Ich weiß aus unserer Jugendarbeit, dass viele Mitarbeiter, jungen Christen, die auf Freizeiten zum Glauben gekommen sind, auf diese Art und Weise den Einstieg in die regelmäßige stille Zeit erleichtert haben, dass sie sich mit ihnen 1-2 Mal die Woche verabredet haben zum gemeinsamen Bibellesen. Zweites Beispiel, da kommt einer mit einem akuten Problem von Angst. Er hat nicht verkraftet, unsere Arbeit ist gerade vor einiger Zeit einer unserer ehrenamtlichen Jugendgruppenleiter am Krebs gestorben. Er war 10 Monate knochenkrebskrank. Und dieser junge Mann hatte in Treue diesen Freund besucht. Miterlebt wie der, hoffnungslos, der wusste das auch. Und jetzt war er gestorben und wir standen erschüttert daran und haben uns den Trost bei Jesus gesucht und haben das durchgekämpft, wirklich. Es war eine schlimme Zeit. Und dann kommt er und muss sagen, ich kann nicht anders als mein Vertrauensverhältnis zu Jesus hat einen Riss bekommen. Ich habe Angst, dass ich bereits die gleiche Krankheit habe. Es gibt solche Symptome. Ich habe Schmerzen. Ein Psychotherapeut hat ihn beraten. Der hat Schnickschnack geredet. Es gab keine Hilfe. Was soll man da viel sagen? Wir haben uns einfach verabredet und über lange Zeit, fast täglich, 5 Minuten am Tag uns getroffen und miteinander gebetet. Nur einfach gesagt, Herr, du kennst unsere Angst, du aber bist der Arzt des Leibes und der Seele. Wir fliehen zu dir. Erbarme dich. Ich hab Dank für diesen Tag. Und jetzt gibt die Kraft für die restlichen Stunden des Tages. Und dann sind wir weitergegangen. Bis das Problem bewältigt war, durch mancherlei Dinge, die noch dazu kamen, durchgestanden war und die Geborgenheit neu da war. Es gibt also in der Seelsorge nicht nur die Form, dass in einer Form von beratendem Gespräch man heiße Tipps vermittelt oder tiefe Einsichten, sondern es den anderen einlädt, etwas miteinander zu tun. Schritte miteinander zu gehen, etwa miteinander zu beten. Es können aber auch andere Dinge sein, die man miteinander tut, um so einzuüben, was der andere jetzt an Hilfestellung braucht. So, ich spreche das hier einfach mal ab. Zur Seelsorge muss noch viel gesagt werden, aber die Zeit ist um.